Wir haben ja durchaus schon den einen oder anderen Quereinsteiger und auch echte Nischenthemen in diesem Podcast zu Gast gehabt. Aber die heutige Folge ist für mich doch eine besondere, dass Zahnstocher mit Geschmack überhaupt ein Thema sind und eine Nische sein können. Und dass diese Nische auf TikTok im Moment riesengroß ist, das war mir so nicht klar. Zeigt vielleicht auch, dass ich dann doch nicht mehr Gen Z bin, sondern irgendwie irgendwo in die Gen X gehöre. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, wie der Marco und der Alex von Wunderzahnstocher ein Geschäft aufbauen, das viel, viel größer ist, als ich es mir von außen hätte vorstellen können. Deswegen, ich finde, in der Folge steckt ganz viel drin, ganz viel Inspiration, ganz viel Ermutigung und deswegen ohne große Worte. Es geht um Zahnstocher mit Geschmack. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Ich bin jetzt auch seit einigen Wochen dran, Amazon-Produktvideos mit KI zu erstellen, also um eben die Produkte schön darzustellen oder die schönsten oder wichtigsten USPs eben hervorzuheben, und das funktioniert auch einwandfrei. Wo man früher eben mehrere tausende Euro gebraucht hätte für einen Videografen, macht man das halt heute mit Credits für 20 bis 40 Euro.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Marco, moin Alex.
Moin Jan.
Hallo.
Ihr seid, glaube ich, das beste Beispiel von Quereinsteigern mit dem, was ihr macht. Ihr verkauft heute primär, nicht ausschließlich, aber vor allem aromatisierte Zahnstocher im Internet. Da müssen wir gleich mal drüber sprechen, wie nischig es eigentlich werden kann und wie groß so eine Nische dann doch ist. Aber ihr seid wirklich Quereinsteiger, weil ihr habt eigentlich einen ganz anderen Background.
Genau, ich bin der Marco, 31 Jahre jung. Gebürtig und wohnhaft in Reutlingen und habe das Ganze 2018 gestartet, also die Perfekto 24 gegründet. Und kurz zum vorherigen Background: Ich habe eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht in Fachrichtung Maschinenbau, habe dann schon schnell festgestellt, dass Angestelltensein nicht so mein Ding ist, genau, dass ich so gern mein eigenes Ding machen möchte. Habe mich dann kurze Zeit später mit einer Werbeagentur selbstständig gemacht, also wir haben von A bis Z alles im Bereich Werbung gemacht, von der Website-Gestaltung bis Schaufensterbeschriftung, Flyer-Drucken etc., das ganze Programm. 2018 dann, wie gesagt, die Perfekto 24 gegründet, angefangen als klassisches Keller-Startup, Produkte auf Amazon zu verkaufen in der Nische Deko und Haushalt. Alex und ich kennen uns schon seit der Jugend. Wir haben oder waren Nachbarn, haben dann schon angefangen, damals gemeinsam Zeitung auszutragen. Waren dann auch auf der gleichen Schule und genau, sind dann irgendwann wieder zusammengekommen. Dazwischen gab es so einen Cut, hat jeder so sein Ding gemacht, Ausbildung, Arbeit etc. Aber sind dann irgendwann wieder zusammengekommen und ja, vielleicht mag Alex erzählen.
Ja, ja, bitte, Marco, du als Industriemechaniker, da würde ich mir wünschen, Alex, hoffentlich sagst du jetzt, du hast eigentlich eine Ausbildung gemacht in der Zahnarztpraxis.
Nicht ganz. Ich bin der Alex, 33 Jahre alt, komme auch aus Reutlingen. Ich habe nicht eine Ausbildung als Kaufmann gemacht oder in der Zahnarztpraxis oder sonst wo, sondern auch was im Bereich Industrie, also Kfz-Mechatroniker. Direkt nach der Lehre habe ich 7 Jahre bei der Firma Bosch gearbeitet. Generell hat mich der Verkauf schon immer interessiert. Angefangen klassisch so auf eBay gebrauchte Artikel verkauft und später so während meine Ausbildungszeit als Kfz-Mechatroniker haben wir auch Autos gekauft, aufbereitet und verkauft. Genau wie Marco schon erwähnt hat, kennen wir uns ja schon seit der Jugend. 2020 dann hatten wir halt wieder Kontakt, hat er mir so erzählt, was er so gerade macht nebenher mit dem Amazon-Business. Und es hat mich halt stark interessiert. Ich habe mich dann mehr damit befasst, habe mich entschieden, damit einzusteigen, und so kamen wir dann zusammen auf jeden Fall.
Okay, also du hast auch schon nebenbei immer so ein bisschen online gedealt, also Sachen verkauft. und dann bei Marco, bei dir eingestiegen zu einem Zeitpunkt, als du viele unterschiedliche Sachen verkauft hast. Du hast schon gesagt, war so ein bisschen so Heim- und Dekoartikel. Und ein Produkt hat dann irgendwann besonders abgehoben. Aromatisierte Zahnstocher.
Genau.
Du siehst mich leicht ungläubig. Das erscheint mir ein Produkt, auf das man gar nicht so einfach kommt, weil ich getippt hätte, da kann man jetzt Keyword-Research machen, rauf und runter, aber danach sucht einfach niemand. Erzählt mal, wie es dazu gekommen ist, so ein Produkt auf einmal überhaupt sich erstmal auszudenken.
Das war so, dass ich eines Tages auf Instagram unterwegs war und mir wurde dann eine Werbeanzeige ausgespielt, gerade von den aromatisierten Zahnstochern, die ich dann aus dem EU-Ausland sozusagen bestellt habe. Habe die mir dann nach Hause bestellt, getestet und war sofort begeistert vom Produkt und habe dann mich eben in die Recherche begeben, habe geschaut, gibt es sowas schon in Deutschland, Europa? Gab es noch nicht und dementsprechend habe ich die Entscheidung getroffen, dann im Keller die ersten Entwicklungsversuche zu starten. Sprich, habe mir rohe Zahnstocher bestellt, verschiedene Aromen, habe die in Tupper-Schüsseln reingepackt, habe die versucht irgendwie zu aromatisieren, versucht zu trocknen, sogar die Zahnstocher in den Trockner reingeworfen, um die trocken zu bekommen oder auch in den Backofen gelegt etc. Also alles Mögliche ausprobiert. Und ja, das Ganze hat sich dann so weit entwickelt, dass wir dann irgendwann ein verkaufsfertiges Produkt entwickelt hatten, eben die Wunderzahnstocher. Das ging ungefähr 6 Monate und dann bin ich quasi mit meiner Tante in Kontakt gekommen, die eben Hausfrau war zu dem Zeitpunkt und habe mit ihr gesprochen, ob sie dann nicht gerne einen Minijob starten wollen würde und habe sie dann quasi angestellt und sie hat dann die Produktion in der Küche angefangen zu übernommen, also die Zahnstocher aromatisiert, da haben wir noch blanke Dosen bestellt, Aufkleber gedruckt, die Aufkleber auf den Dosen angebracht und dann war da quasi in der Küche meiner Tante Fulltime sozusagen Produktion. Ich habe die Ware dann regelmäßig oder wöchentlich abgeholt und dann eben zur FBE geschickt und ja, so hat das Ganze dann gestartet und ist nach und nach immer weiter gewachsen.
Ehrlich, also wirklich angefangen mit Handmade die Zahnstocher zu aromatisieren.
Genau.
Und jeden Zahnstocher auch einzeln abzählen auf 100 Stück.
Okay, ja, mühsam geht's dann manchmal los. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Es erscheint so nischig, aber wahrscheinlich ist es das nicht. Wir haben eben schon im Vorfeld darüber gesprochen. Gibt jetzt auch tatsächlich auch so ein paar Wettbewerber. Auch das spricht dafür, dass da ja ein relevanter Markt sein muss. Wie groß ist die Firma heute?
Heute sind wir knapp 10 Mitarbeiter und sind bei einem Jahresumsatz von 2,5 Millionen im Jahr 2025 gewesen. Und dieses Jahr erwarten wir einen Umsatz von 6 Millionen.
Wow. Genau. Also das ist ja verzweieinhalbfacht innerhalb von einem Jahr. Und das mit einem Produkt wie Zahnstocher, wo ich normalerweise mal gesagt hätte, es gibt so ein paar Dinge, wo ich mich mal gefragt habe, wie viele Millionen und Milliarden muss man davon kaufen, um überhaupt relevant was zu verdienen. Dazu gehören ganz vorne auf meiner Liste Gummibänder und Zahnstocher. Okay, also ihr seht mich überrascht. Das gelingt einem ja jetzt nicht, ohne irgendwie dann auch profundes Wissen zu haben, das ihr jetzt erstmal qua Ausbildung nicht habt. Ihr habt ja jetzt irgendwie nicht E-Commerce-Kaufmann gelernt, sondern kommt eher aus dem Industriebereich. Wie habt ihr euch das Wissen reingezogen, um dann eben auch so ein Produkt in so einer Nische vernünftig skalieren zu können?
Also grundsätzlich habe ich ja schon zur Zeit, wie ich vorhin erwähnt hatte, zur Zeit der Werbeagentur auch schon erste Berührungspunkte mit Amazon gehabt. Wir haben auf Amazon LED-Leuchtreklame angeboten. Und dort oder zu der Zeit habe ich dann quasi mir das Wissen mit Learning by Doing angeeignet, habe mir diverse YouTube-Videos angeschaut von Sellern, die bereits aktiv sind und ja, bin dann so nach und nach reingewachsen.
Ja, okay, also 6 Millionen das Ziel für dieses Jahr. Wie viele Zahnstocher muss man dafür verkaufen und verschicken, um 6 Millionen Umsatz zu machen?
Also aktuell produzieren wir im Monat ca. 200.000 bis 300.000 Packungen, 100 Zahnstocher. Entsprechend sind es schon ein paar Millionen Zahnstocher, die wir da so bewegen.
Okay, und wie teilen sich 6 Millionen Umsatz dann auf? Also wie viel ist dann wirklich E-Commerce-Business? Wie viel ist, wenn ihr es habt, auch B2B-Geschäft?
Aktuell ist tatsächlich der B2B-Markt sehr stark. Also wir arbeiten mit dem LEH-Einzelhandel, mit vielen Großhändlern, mit Kiosken, Vending-Automaten etc. Und prozentual gesehen sind wir 60% im B2B vertreten, 35% auf Amazon und 5% ist quasi der Rest, also eigener Webshop, eBay, Kaufland, Otto etc.
Jetzt hast du gerade gesagt, Vending-Automaten, das ist eines der letzten Produkte, das ich in einem Automaten erwarten würde, sind Zahnstocher, weil ich immer denke, mein Use Case ist, ich brauche einen Zahnstocher genau im Restaurant oder zu Hause, zumindest überwiegend. Wo gibt es Automaten, bei denen man Zahnstocher kaufen kann?
Also es sind halt diese klassischen Automaten, wo halt so Getränke, Süßigkeiten verkaufen, Trendprodukte. Und unsere Zielgruppe ist halt, sind ja eher Jüngere, zwischen 12 bis 25, je nachdem. Also eher Schüler. Das sind die, was halt die Produkte halt am meisten nutzen, als ja, um irgendwie so cool zu sein als 12-Jähriger oder so.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ist der Use Case dann wirklich, ich habe da irgendwas zwischen den Zähnen und will jetzt einfach nur den Rest, weiß ich nicht, Schinken zwischen den Zähnen rauskriegen? Oder ist der Use Case eigentlich, es ist irgendwie cool, mit einem Zahnstocher durch die Gegend zu laufen?
Genau, also bei der Zielgruppe auf jeden Fall. Anstatt halt eine Zigarette natürlich zu haben, lieber auf dem Zahnstocher rumkauen.
Okay.
Ja, ist eher so ein Lifestyle-Produkt, kann man sagen. Aber es gibt auch bei den Erwachsenen vor allem, was wir als auch Feedback so immer bekommen haben von verschiedenen Kunden, dass die mit dem Produkt unerwünschte Gewohnheiten loswerden auch, wie jetzt weniger rauchen oder komplett aufhören mit dem Rauchen, als Snackersatz sogar. Oder wenn man jetzt so ein Typ ist, der oft einen Fingernägel kaut, dass man da eine Ablenkung hat oder generell, um Stress zu reduzieren. Es gibt Menschen, die jetzt immer was so im Mund haben, so ein Stift oder was weiß ich. Genau, also auch als unerwünschte Gewohnheiten einfach loszuwerden sozusagen.
Was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, ist der super Geschmack. Also letztendlich hat man natürlich einen Top-Geschmack im Mund und wir sehen das auch als coole Kaugummi-Alternative eben, weil wir tatsächlich es auch geschafft haben, also im Vergleich zu Kaugummis den Geschmack in dem Holz noch länger quasi verfügbar zu halten, wie jetzt bei einem Kaugummi. Also und die Geschmäcker halten zwischen 20 bis 30 Minuten pro Zahnstocher.
Okay, dann habe ich das Produkt jetzt auf jeden Fall besser verstanden als vorher und mir ist jetzt auch klar, wie das dann doch ein bisschen größer werden kann als nur ein Commodity-Produkt, Zahnstocher, das man irgendwie zu Hause in der Küche in der Schublade hat. Dann lasst uns doch mal ein bisschen drüber sprechen, wie ihr operativ arbeitet. Ungefähr 10 Mitarbeitende im Team, habe ich verstanden. 6 Millionen Umsatz, ist das, was man im deutschen Markt machen kann oder ist das schon ein mittlerweile sehr internationales Game?
Also der Umsatz wird hauptsächlich im Dachraum erzielt. Allerdings sind wir jetzt seit ein paar Jahren auch international vertreten, hauptsächlich auch über Amazon. Wir nutzen das Paneo-Programm beziehungsweise haben auch in einigen Ländern eine Steuernummer registriert. Sind auch tatsächlich bereits in UK und USA vertreten. Aber wie gesagt, der Großteil des Umsatzes wird tatsächlich im Dachraum aktuell noch generiert. Allerdings sind wir jetzt dabei, unsere Strukturen zu erweitern und möchten dann auch nach und nach im Ausland Fuß fassen.
Und also Pan-EU hast du schon gesagt, ich vermute mal ganz überwiegend seid ihr im FBA-Programm?
Korrekt.
Okay, mit ja wahrscheinlich auch einem sehr gut geeigneten Produkt. Da ist nichts verderblich, das ist nicht schwer, das ist nicht bulky. Also eigentlich ja sehr, sehr FBA prädestiniert. Wie viel SKUs habt ihr mittlerweile? Also ich vermute mal, SKUs differenzieren sich dann vor allem über Geschmacksrichtungen und vielleicht noch Packungsgrößen?
Also so knappe 80 SKUs, genau.
Und wenn ihr, also das werdet ihr wahrscheinlich immer mehr, lasst uns doch mal so ein bisschen den Launch-Prozess durchgehen. Wenn ihr ein neues Produkt launcht, wie geht ihr ran? Ist dann also mal von der Geschmacksfindung bis hin zum finalen Listing. Wie ist so der Prozess?
Also jetzt aktuell probieren wir halt immer verschiedene neue Sorten aus. Und wenn wir jetzt eine Geschmack oder Sorte haben, wo wir denken, okay, das passt, braucht es halt von der Entwicklung so 6 bis 8 Wochen, bis die neue Sorte sozusagen fertig ist. Dann parallel macht unser Grafiker halt das Design fertig dann. Dann geht es in die Produktion und parallel dazu, sobald das Design fertig ist, macht der Grafiker natürlich dann die Produktbilder fertig. Dann wird es auf Amazon gelistet und wenn die Produktion dann soweit fertig ist, also Ware auf Lager haben, schicken wir es ins Amazon-Lager und ist dann sozusagen ready.
Und die Definition von neuen Geschmacksrichtungen, ist das dann so eure Kreativität und eure Ideenfindung und ihr denkt, okay, wir müssen jetzt unbedingt mal was machen, das nach Kirsche schmeckt? Oder ist das so, dass ihr da wirklich dann auch strukturiert euch Bewertungen und irgendwie Nutzerfeedback anguckt und es da, ich sag mal, Wünsche aus der Community gibt?
Ja, auch. Also wir sind da eng mit der Community, gucken, auf was die halt so Lust haben, sagen wir mal, sammeln uns da Daten. Also wir kriegen immer wieder Nachrichten, bringt die und die Sorte raus oder fragen auch die Community auf, welche Sorte die halt Lust haben als neue Sorte. Daraufhin sammeln wir die verschiedenen Geschmäcker oder Sorten, sagen wir mal, und geben das unserer Produktion weiter. Die prüfen, ob die Sorte halt gut rüberkommt auch. Manchmal kann sein, in der Theorie würde der Geschmack top sein, aber in der Praxis dann, wenn wir dann die ersten Tests machen, also nicht jeder Geschmack, sagen wir mal, kommt auch gut in den Zahnstocher rein. Deswegen ist halt wichtig, da erstmal Tests zu machen und genau. Und ja, dann entscheiden wir, wenn wir 2, 3 in der engeren Auswahl haben, entscheiden wir auch oft der Community zwischen den 2, 3, wo wir genau ausgewählt haben, lassen die Community sozusagen entscheiden dann.
Und spielt dann bei der Produktfindung, spielt dann überhaupt sowas wie Keyword Research eine Rolle oder ist das dann eigentlich egal, ob manche Leute vielleicht auch nach Wunderzahnstocher noch mit irgendeinem Attribut oder irgendeinem Geschmack suchen, weil es eh zu klein ist, als dass man es messen könnte. Und ihr guckt dann eher so auf Fokusgruppen oder auf Bewertungen?
Also bei Keyword-Recherche, ja, da gucken wir auch manchmal rein, aber ist jetzt nicht so relevant, weil bei unserem Produkt jetzt ist so der Haupt-Keyword Zahnstocher mit Geschmack. Also ist das so das Top-Keyword. Klar gibt es dann welche, die jetzt nach Zahnstocher mit Geschmack Apfel suchen oder Pfirsich oder je nachdem. Oder auch Sorten, die wir jetzt so im Sortiment nicht haben, aber das kann man nicht so messen oder als Grundlage verwenden, sagen wir mal.
Wenn ihr dann die Produkte listet, Zahnstocher zu listen und gut und emotional zu verkaufen, sowohl in Text als auch Bild, erscheint mir gar nicht so einfach. Erzählt doch mal, was macht bei euch ein gutes Listing aus, nach all der Erfahrung, die ihr jetzt gemacht habt?
Für ein gut optimiertes Listing sind für uns die relevanten Faktoren, dass wir die richtige Kategorie zum einen auswählen. Des Weiteren müssen die richtigen Keywords zum Produkt hinterlegt sein. Das heißt, wenn der Kunde Zahnstocher mit Geschmack eingibt, müssen wir natürlich auch zu diesem Keyword erscheinen und zu allen weiteren relevanten Keywords. Der Titel muss gut optimiert sein, das heißt, die wichtigsten Informationen zum Produkt müssen im Titel hinterlegt sein. Das heißt, was für ein Produkt ist es, welche Geschmacksrichtung ist es, welche Verpackungsart und wie viel bekomme ich denn in diesem Listing? Also wie viel Inhalt hat dieses Produkt? Des Weiteren brauchen wir stark konvertierende Bullet Points. Das heißt, die wichtigsten Informationen müssen in den Bullet Points hinterlegt sein. Wir haben ja die Möglichkeit, 5 Bullet Points zu hinterlegen. Darauf sollte auch geachtet werden. Dann gibt es noch eine Beschreibung, die ist allerdings nicht ganz so relevant. Also sollte man auf jeden Fall ausfüllen, aber die Beschreibung wird bei uns ersetzt durch einen A-Plus-Content. Ein A-Plus-Content besteht aus verschiedenen Modulen, die man sich auswählen kann, beziehungsweise zusammenstellen kann. Wir arbeiten immer mit vollflächigen Bildern und stellen dort dann quasi die wichtigsten Produktdetails bildlich mit kurzen Sätzen und schönen Bildern dar, damit der Kunde auch da nochmal gleich versteht, um was es geht. Genau, bei den Keywords geht es nicht darum, möglichst viele Keywords zu verwenden, sondern dass die wichtigsten einfach mit eingebaut sind.
Und macht ihr auch regelmäßig wirklich nochmal weitere Conversion Rate Optimierung oder Listing Optimierung, indem ihr AB-Tests macht? Was sind so die Kern-KPIs, auf die ihr guckt?
Genau, wir fahren regelmäßig AB-Tests. Da werden hauptsächlich die Hauptbilder gegeneinander getestet. Das heißt, man lädt zwei verschiedene Produktvarianten auf seinem Listing hoch und Amazon wertet dann verschiedene KPIs aus, auf welchem Bild wie viele Klicks erzielt wurden, wie hoch die Conversion Rate mit Bild 1 oder mit Bild 2 war. Und anhand dessen kann man dann eben sich für ein Produktbild entscheiden, beziehungsweise Titelbild.
Ja, also ihr nehmt auch wahr, das ist was ich jetzt schon häufiger hier im Podcast höre oder auch bei uns im Tagesgeschäft, dass Visualität immer wichtiger wird und das, es wird immer erst aufs Bild geguckt und wenn es da nicht passt, dann schaut schon gar keiner mehr noch in die Beschreibung und in die Texte.
Genau, also das Bild ist neben den Bewertungen, würde ich sagen, der wichtigste Faktor. Also zum einen das Bild und des Weiteren natürlich auch das Ranking bzw. die Bewertung vom Produkt.
Wenn wir jetzt mal noch mehr auf die Marketing-Seite gucken und mal anfangen so im Lower Funnel, wenn also Menschen schon wissen, dass es euer Produkt gibt und ihr nur noch dafür sorgen müsst, dass sie bei euch kaufen und nicht beim Wettbewerb. Wie ist so euer Kampagnen-Setup? Was nutzt ihr im Bereich Amazon Ads? Wie sehr guckt ihr da vor allen Dingen auf euch? Wie sehr guckt ihr vielleicht auch auf Wettbewerber und versucht da Traffic, der eigentlich schon fast beim Wettbewerber ist, nochmal abzuziehen? Erzählt mal so ein bisschen, wie euer Advertising-Setup ist.
Bei uns mache ich ja Amazon PPC, also die Ads, habe ich damals mir sozusagen selber beigebracht. Also erstmal ein bisschen recherchiert, wie funktionieren Amazon Ads und so weiter. Mittlerweile, also am Anfang, wo wir jetzt noch keine Konkurrenz hatten, war es jetzt bei uns das Setup ja nicht so groß und auch nicht so wichtig, sagen wir mal. Also da hat es gereicht, dass man ein, zwei Kampagnen hatte, damit wir halt schon oben ausgespielt sind. Mittlerweile, wo wir jetzt halt schon ein paar Konkurrenten haben, sind wir da schon ein bisschen anders aufgestellt. Da haben wir jetzt Beispiel auch Eigenschutzkampagnen. Das heißt, dass wir unsere eigenen Asins-Artikel schützen. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde auf einen von unseren Artikel draufklickt und runterscrollt, dass da halt auf jeden Fall auch weitere Artikel von uns erscheinen und nicht die von den Konkurrenten. Und auch andersrum haben wir auch Kampagnen erstellt auf Konkurrenz. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde auf ein Listing klickt von einem Konkurrenten und da auch runterscrollt, dass da halt auch unsere Artikel erscheinen. Und natürlich viele manuelle Kampagnen, also dass wir gezielt auf Keywords Ads schalten, vor allem bei uns natürlich auf Zahnstocher mit Geschmack. Bei manuellen Kampagnen kann man die halt selber gut steuern und optimieren.
Was ist euer Tool-Setup für Advertising, sowohl fürs Bid-Management als jetzt auch für Keyword-Research und so weiter?
Also wir nutzen Adference für Kampagnenerstellung plus Optimierung und Automatisierung. Also dadurch, dass wir ja schon einige SKUs jetzt haben und auch Pan-EU machen, also in Frankreich, Italien oder auch sogar USA verkaufen, spart es halt sehr, sehr viel Zeit bei uns, wenn wir so ein Tool nutzen. Weil wir dort dann alles kontrollieren können durch verschiedene Einstellungen. Beispiel, unser Ziel ist, ECOS von 20% zu haben. Kann man halt über das Tool halt gut im Blick haben und muss nicht da jede Kampagne einzeln durchgehen und das überprüfen und spart halt sehr, sehr viel Zeit. Für Keyword-Recherche nutzen wir Helium 10. Ist sehr gut aufgebaut. Also da kann man halt ganz genau sehen, auch im Zeitraum, wie so ein Keyword performt. Ob es stabil ist oder Schwankungen hat.
Und ich vermute mal, morgens das Erste, was ihr aufmacht, ist Sellerboard.
Korrekt.
Einfach gucken, wie der gestrige Tag gelaufen ist. Sagt genau. Mal, wenn ihr tatsächlich euch einloggt bei Sellerboard, wo geht der Blick als Erstes hin?
Auf den Umsatz natürlich.
Okay. Und wenn der dann wahlweise gut oder schlecht ist, über oder unter den Erwartungen, was sind dann so die KPIs, auf die ihr als allererstes achtet, um schnell zu verstehen, wo das Geschäft steht?
Schwierig zu sagen. Also so schnell treffen wir dann auch keine Entscheidung jetzt. Also zum Beispiel ich jetzt, wo jetzt auch PPC übernimmt, schaue mir natürlich, wie die Kampagnen auch laufen. Ich schaue halt auch immer wieder einfach rein, wie gerade das Suchvolumen generell für Zahnstocher mit Geschmack ist. Und da merkt man ja gleich, wenn es da halt schwankt, dann wirkt es ja auch auf den Umsatz aus. Und da schauen wir halt, was wir dann halt im Bereich Marketing halt also extern, nicht über Amazon, sondern wie wir halt beeinflussen können, dass halt natürlich die Nachfrage wieder steigt, also über Marketing, Social Media.
Genau, das ist enorm wichtig bei uns. Eben
genau, also bei uns
von extern auch Traffic reinzubekommen, die dann auch auf Amazon gehen.
Ja, ich hätte jetzt vermutet, also gerade wenn ihr sagt, das ist so ein Trend bei irgendwie jungen Zielgruppen, dass TikTok schon ein elementarer Baustein ist in eurem Gesamtsetup.
Einmal haben wir es richtig mitbekommen oder gespürt sozusagen, da ging TikTok-Video extrem viral. Also da hatten wir Rekordumsatz dann auf Amazon, an einem Tag über 10.000 Euro Umsatz oder so, was durchschnittlich bei uns eher zwischen 2.500 bis 3.000 ist. Und da waren wir dann innerhalb ein paar Tage komplett ausverkauft, sowohl auf Amazon als auch im Shop. Also sind gar nicht hinterhergekommen. Da haben wir gemerkt, wie wichtig für uns Social Media einfach ist.
Und seither bauen wir eben das Ganze weiter aus. Also wir haben jetzt inzwischen auf alle Kanäle gesehen über 400.000 Follower und versuchen da wirklich täglich Content rauszuhauen und
und das, ist Content, ist Content, den ihr dann selber erstellt oder arbeitet ihr viel mit Creators zusammen, die schon einfach eine gute Reichweite mitbringen? Ja. Sind es Ads, die bei euch besonders relevant sind?
Wir haben ein Social Media Team, bestehend aktuell aus 3 Leuten. Einer macht das ganze Management, das heißt, er plant den ganzen Content und Marketingmaßnahmen. Und genau, dann haben wir noch einen Content Creator, der eben täglich Videos produziert, und eine Community Managerin, die eben für unsere Community da ist, Newsletter verfasst, Blogbeiträge auf Nachrichten, Kommentare antwortet etc. Extern buchen wir auch immer wieder Creator dazu oder Influencer. Aber hauptsächlich haben wir ja letztes Jahr mit dem Rapper Massiv angefangen zu arbeiten.
Okay.
Und mit ihm eine weitere Marke auf den Markt gebracht, neben Wunderzahnstocher. Das sind die Massivzahnstocher. Im Endeffekt das gleiche Prinzip, läuft nur unter einer anderen Brand und anderen Geschmacksrichtungen. Und seit wir eben diese Zusammenarbeit gestartet haben, ist natürlich auch nochmal unsere Reichweite drastisch gestiegen, weil Massiv eben schon seit Jahren ein etablierter Künstler ist und selbst auch eine große Community hat. Aber entsprechend so ist dann das ganze Setup und aktuell hauptsächlich durch Massiv eben auch Reichweite generieren.
Alex, sag mal so ein bisschen, auf welche KPIs guckt ihr denn in der, ich sag mal, in der Neukundengewinnung, und wie sehr seid ihr auch in der Lage, dann Kohorten und Wiederkäufe zu verfolgen und zu messen?
Es gibt ja auf Amazon ja auch schon seit ein paar Jahren, glaube ich, jetzt dieses Abo-Modell, was die eingeführt haben.
Das nutzt ihr auch?
Genau, das nutzen wir auch, und da haben wir schon eine größere Anzahl, die jetzt da so ein Abo-Modell hat bei uns. Das ist schon mal so ein Zeichen, dass wir auf jeden Fall wiederkehrende Kunden haben. Was wir halt noch bei Amazon machen, sind so markenzugeschnittene Werbungen. Das heißt, Treukunden bei uns, die schon mal bei uns gekauft haben, kann man mit Ads nochmal bespielen. Bekommen von Amazon so eine Art Newsletter, glaube ich. Und da merkt man auch, dass da bei dieser Ad dann auch wieder Kunden dabei sind, die wieder dann kaufen.
Und gibt es jetzt gerade so in Zeiten, in denen Wettbewerb ein bisschen enger wird, wie beeinflusst das eure Performance-Marketing-Strategie? Sagt ihr, da müssen wir jetzt noch effizienter werden, um uns den Wettbewerb leisten zu können? Oder ist es so, dass ihr teilweise auch bewusst, ich sag mal, overspendet und so ein bisschen, um den Markt dicht zu machen, aber auch bewusst höhere CPCs in Kauf nehmt, andere Gebotsstrategien eingeht, einfach damit nicht zu viele Wettbewerber den Markteintritt richtig schaffen?
Also mittlerweile jetzt, wo es halt ein paar Konkurrenten gibt, ist schon der Adspend ein bisschen höher als vorher natürlich. Aber jetzt nicht so extrem. Wir sind da immer noch sozusagen klar Nummer 1 noch in Deutschland. Da es uns ja schon seit 2019 gibt. Plus unsere Stärken sind halt die Qualität natürlich gegenüber der Konkurrenz. Also man merkt es ja auch bei den Bewertungen, was wir haben. Den Schnitt, wir schauen uns ja auch bei der Konkurrenz ab. Und die Vielfalt, was wir halt haben gegenüber der Konkurrenz. Also wir haben halt verschiedene Verpackungsvarianten auch. Nicht nur eine, die Metalldose haben wir, Refills, einzelverpackte Zahnstocher. Wir sind halt gut aufgestellt einfach.
Was man vielleicht auch sagen kann, wir profitieren teilweise auch von dem Adspend der Konkurrenz und die wahrscheinlich auch von uns im Beispiel UK haben wir auch letztes Jahr gemerkt, dass ein Competitor dort quasi stark im Marketing war und unsere Sales wurden dadurch gepusht. Ich glaube, es ist nicht immer nur von Nachteil, wenn Konkurrenz da ist, sondern es belebt auch das Geschäft. Und von dem her sehen wir das jetzt alles gar nicht so kritisch, sondern sind teilweise sogar eher dankbar auch, dass gewisses Marketing für diesen Markt eben gemacht wird.
Jetzt macht ihr ja mittlerweile, finde ich, großen Umsatz mit einem gar nicht so großen Team. Erzählt mal so ein bisschen, wie ihr so auf das ganze Thema KI guckt als Hebel, um effizienter zu werden oder mindestens mal so effizient zu bleiben, wie ihr es heute seid, damit auch ihr dieses Wachstum ohne zu große Wachstumsschmerzen irgendwie meistern könnt.
Also KI ist bei uns inzwischen unser treuer Alltagsbegleiter. Ich glaube auch durch KI haben wir es überhaupt geschafft, so klein zu bleiben bzw. zu werden. Wir haben uns im Gegensatz zum letzten Jahr tatsächlich auch ziemlich reduziert. Also letztes Jahr waren wir noch knapp bei 30 Leuten. Liegt aber auch daran, dass wir die Produktion outgesourced haben. Wir hatten sie damals noch oder letztes Jahr noch in-house. Aber auch im Bereich Office konnten wir durch KI eben den ein oder anderen Arbeitsplatz jetzt nicht ersetzen, aber uns vielleicht für die Zukunft einsparen. Beispielsweise in der Produktkalkulation, in buchhalterischen Themen, dass man eben mal gewisse Excel-Dateien aufbereitet, natürlich in der E-Mail-Kommunikation, aber auch ganz klar im Bereich Listings erstellen, Bilder generieren. Ich bin jetzt auch seit einigen Wochen dran, Amazon-Produktvideos mit KI zu erstellen, also um eben die Produkte schön darzustellen oder die schönsten oder wichtigsten USPs eben hervorzuheben, und das funktioniert auch einwandfrei. Wo man früher eben mehrere tausende Euro gebraucht hätte für einen Videografen, macht man das halt heute mit Credits, also im Vergleich, was man sich da mal so vorstellen kann. Früher haben wir beispielsweise für ein Produktvideo 1.000 bis 2.000 Euro bezahlt und jetzt macht man das mit so einem Credit-Paket. In dem Fall InVideo heißt das Tool, für 20 bis 40 Euro, dass man da mal so ein Gefühl hat. Und natürlich auch in viel schnellerer Zeit, weil ich erstelle dann mit Claude mein Skript, lade das bei InVideo hoch und der Agent übernimmt den Rest und ich habe dann später mein im besten Fall fertiges Video. Eventuell gibt es noch ein paar Optimierungen zu machen, aber genau für solche Fälle ist das heutzutage nicht mehr wegzudenken und ein absoluter Gamechanger auf jeden Fall.
Ich sehe, ihr seid durchaus zufrieden. Ich finde, das darf man auch wirklich sein, wenn man in diesem Jahr von 2,5 Millionen auf 6 Millionen skalieren will. Das hat mich wirklich überrascht, hätte ich nicht vermutet, dass in dieser kleinen Nische das möglich ist. Aber man merkt auch, ich bin einfach nicht mehr Generation TikTok oder Gen Z Alpha, welche Generation es auch ist. Bei mir kommen Zahnstocher in die Küche und sind kein Lifestyle-Produkt.
Vielleicht für euch können wir dich noch überzeugen.
Ja, also
mal
absolut.
Ein Päckchen
absolut
zuschicken, ne?
Ich gucke gleich mal, welche Geschmacksrichtung ihr so bei euch anbieten könnt, und dann bin ich schon gespannt, was passiert, wie meine 24-jährigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier bei Frontrow gucken, wenn ich auf einmal mit einem Zahnstocher im Mund durchs Büro laufe.
Da sind wir auch gespannt.
Das Experiment möchte ich gerne machen. Euch vielen Dank, dass ihr das geteilt habt. Ich mag diese Quereinsteiger-Geschichten. Ich finde, es ist immer total ermutigend und inspirierend, und es zeigt, wie viel dann einfach möglich ist. Von daher danke, dass ihr das geteilt habt.
Ja, danke dir auch, Jan. Hat uns sehr gefreut, dabei gewesen zu sein. Und ja, vielen Dank.
Ja.
Danke auch von mir, Jan.
Noch mehr Infos zu Marco, Alex und Wunderzahnstocher, wie immer unter amazon.de/podcast. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge, um sicherzustellen, dass ihr die nicht verpasst. Ihr kennt das Spiel. Einmal abonnieren, dort überall, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin, Marco, Alex, vielen Dank und schöne Grüße.
Danke, bis dann.
Danke, Grüße an alle. Dann.
Ciao, ciao.
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 Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.